Ja, hallo ihr Lieben.
Hi, hi, hier sind wieder Betty
und Charlie
mit einer neuen Folge von
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Mord.
Ich liebe das, wenn du so Mord sagst, ne? Das ist so...
Ja, gruselig. Trotz Sommerferien, gemordet wird immer.
Und, sind wir wieder in Duisburg?
Nein, bei mir sind wir jetzt quer durch die Republik, in Bremen.
Ui.
Also, fange ich mal an. Es ist Sommerzeit. Es ist der 17. August 1988.
Oh.
Warm und sonnig. Der 14 Jahre alte Emanuel Di Giorgi, wunderschöner Name, nicht wahr, sitzt neben seiner 9 Jahre alten Schwester im Bus. Es ist die Linie 53 in Bremen. Beide kommen von einer Familienfeier. Es ist 19 Uhr, als der Bus der Linie 53 den sehr ländlich gelegenen Busbahnhof in Bremen-Huckelriede anfährt.
Wo sind die Eltern von den beiden?
Zu Hause und warten. Es ist ja erst 19 Uhr und er ist 14 und das kann man schon mal machen. Emanuel und seine Schwester wollen in die Bremer Innenstadt. Dort sind die Eltern und sie stellen fest, dass sehr viele Leute einsteigen und der Bus voll wird. Zuletzt drängt sich beim Einstieg eine Gruppe von Leuten hinein, die ein auffallendes Verhalten zeigen. Es sind 4 Männer und eine Frau. 2 der Männer haben sichtbare Angst. Sie gehen voran. Dann sieht Emanuel den Grund, warum die Zeichen von Angst und Erschöpfung zeigen. Denn hinter ihnen sind 2 Männer, die ihnen Pistolen in den Rücken halten und zwingen die anderen, voranzugehen. Den Abschluss bildet eine Frau, die sozusagen die beiden Männer deckt. Knapp ist die Gruppe im Bus, macht einer der Männer klar, was nun passieren wird. Der Busfahrer soll die Türen schließen und losfahren. Einfach los, und zwar wohin der Mann sagt. Wenn nicht, werden sie alle Insassen erschießen. Mit den beiden Geiseln fangen sie an. Die Fahrgäste der vollbesetzten Linie 32 geraten in Panik. Der eine Täter richtet sofort die Waffe auf einen der Fahrgäste. Augenblicklich tritt Stille im Bus ein und die Fahrt beginnt. Emanuel drückt die Hand seiner kleinen Schwester, denn sie beginnt zu weinen und sie versucht mit Mühe, das Schluchzen zu unterdrücken. Es wird ganz schnell den beiden Kindern klar, dass jedes Geräusch, jede Gefühlsregung, jede schnelle Bewegung, auch nur von einem der Insassen, der 32 Fahrgäste, die Geiselnehmer nervös macht. Beide Männer sehen eigentlich aus, wie man sich so schwer Kriminelle vorstellt. Und man merkt, dass sie zu allem bereit sind, weil sie auch nichts mehr zu verlieren haben. Beide tragen Bärte. Der eine hat einen Backenbart zu langen Haaren, einen Schnäuzer, naja, so kinnlangen Haaren, und einen Kinnbart, der mit so einer Art Bartsteg mit der Unterlippe verbunden ist.
Mhm.
Man merkt also, ja, man merkt, die nehmen sehr viel Zeit für ihre Bartpflege in Anspruch. Und er ist am ganzen Körper tätowiert. Er ist muskulös, durchtrainiert und er hält die Knarre, ja, die Knarre sage ich mal so locker, aber er hält die Waffe mit einer Routine. Und dabei hat er den Finger die ganze Zeit am Abzug. Sein weißes T-Shirt lässt die Muskeln sehen und man kann die ganzen Tätowierungen betrachten. Also er ist von Kopf bis Fuß eingezeichnet sozusagen. Auch der andere Mann ist ein durchtrainierter Mann, voller Energie, hat keine Tattoos, hat aber dafür ständig eine Zigarette so schräg im Mund, während er die Waffe auf den Hals einer Geisel hält. Er hat ein Jackett an und trägt ein kariertes Hemd, das er weit offen lässt. Und Giorgio und seine Schwester können sehen, dass die schwarzen Brusthaare da so herausquellen.
Oh.
Ja. Das war wahrscheinlich auch Mode der Zeit.
Ja, 80er, da hatten alle irgendwo Locken an allen Körperstellen.
An allen Körperstellen, genau. Also er hat nur einen Schnäuzer, Kinn und Backenbart und sieht aber auf seine Art irgendwie cool aus. Er hat eine dicke Warze unterhalb seines rechten Auges. An seiner ganzen Art merkt man, dass er so der Boss ist und das Sagen hat. Und die beiden Geiseln sind am Ende ihrer Kraft und die Frau, die die Gruppe sozusagen deckt, steht eigentlich nur dabei, Alle anderen Leute sitzen, doch Täter und Geiseln stehen. So, nun mache ich hier erstmal einen Schnitt und wir kommen nach Gladbeck. An einer Gladbecker Förderschule begegnen sich zwei Jungen. Der eine heißt Hans-Jürgen Rösner und der andere Dieter Degowski. Beide haben, ja, einerseits Lernstörungen, auf der anderen Seite eine sozial-emotionale Entwicklungsstörung.
Wir also wissen, Lernbehinderung und L und E.
Ja, genau, ne? Das heißt, um es mal zu erklären, für jemanden, der das so nicht so weiß, wie würdest du das so sagen? Vor allem das E.
Okay, also eine Lernbehinderung oder Lernbeeinträchtigung heißt einfach, dass die Kinder Inhalte nicht so aufnehmen können wie andere und dass diese Lernstörung länger als ein halbes Jahr andauert.
Das ist ja eine fantastische Definition, hör mal. Die ist ja wie aus dem Lehrbuch.
Ja. Und emotional-soziale Entwicklung heißt einfach, Impulskontrollstörung, Probleme, Bindung zu anderen aufzubauen, zur Familie, zu Freunden, ja, Wahrnehmungsbeeinträchtigung oder Wahrnehmungsstörung. In dem Feld bewegen wir uns bei emotional-sozialer Entwicklung ungefähr für Laien.
Genau. Also man würde das als Laie, auch das eine fantastische Definition, gut, dass du dich da so auskennst. Man würde es als Laie bezeichnen, als ein extrem herausforderndes, auffälliges Verhalten. Ne? Also so könnte man sich das, Leute, die also schon schnell auffallen, so von ihrer Art, wo man das als Laie so dann sozusagen sehen kann. Ne?
Na, ich sag mal, eine Lernstörung fällt vielleicht nicht so auf wie eine emotionale Entwicklungsstörung. Ja.
Genau. Ja, yeah, und diese beiden Jungs entwickeln eine Freundschaft zueinander, die eigentlich so das ganze Leben anhalten wird. Der eine davon wird so derjenige sein, der so den Ton angibt, aber der andere macht eigentlich mehr oder weniger das, was sein Boss sagt.
Mhm.
Die beiden absolvieren zwar die Förderschule, trotzdem ist auch schon den Lehrern klar, dass die Prognose für die beiden Jungs nicht gerade gut ist. Sie sind nicht nur als Schüler extrem herausfordernd. Sie fallen auf, dass sie keinerlei Regeln akzeptieren, dass sie keine Grenzen zu kennen scheinen, dass sie die Gefühle anderer nicht wahrnehmen und auch nicht respektieren können. Sie sind auch nicht kritikfähig, was daran liegt, dass sie keinen Zusammenhang zwischen Tat und Folgen herstellen können. Also sie lernen nicht dadurch, dass sie etwas falsch machen und dann gibt es vom Lehrer Konsequenzen, sondern die können das nicht in Verbindung bringen.
Oh, da könnten ja noch andere Diagnosen hinterstecken, FAS-Kinder und so weiter.
Genau, also jedenfalls fallen sie da schon auf der Förderschule die ganze Zeit über auf und es ist auch nicht wirklich einzudämmen. Und eigentlich ist auch schon den Lehrern klar, dass danach kein normaler Einstieg in ein Berufsleben erfolgen wird, auf den ersten Arbeitsmarkt.
Also auch nicht für eine also auch kein Förderschulabschluss oder so?
Doch, den Förderschulabschluss, den bekommen sie natürlich schon.
Aber kein normaler Eintritt in die Arbeitswelt quasi.
In die Arbeitswelt, genau. Ne? Zu den beiden Jungs stößt gegen Ende der Schulzeit noch ein Mädchen mit derselben Problematik. Sie wird die Freundin von Degowski. Sie bewundert ihn und insbesondere mag sie seine Stärke und seine Kraft, seine Energie, sein Alpha-Tier-Gehabe, seine Kampfkraft im Grunde auch. Ne? Und sie genießt es aber auch, ihn ein bisschen zu manipulieren.
Mhm.
Also, denn trotz seines Alpha-Tier-Gehabes lässt er sich auch durchaus auch von ihr zu allem Möglichen anstiften. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich federführend ist. Meistens sind die Ideen schon von ihm, aber sie hat durchaus eine Einflussnahme auf ihn. Nach der Schulzeit ist schon eben klar, dass für alle drei eine normale Beschäftigung nicht in Frage kommt, weil wer keine Regeln akzeptieren kann, angefangen mit arbeiten gehen, zu pünktlich ankommen, das funktioniert nicht. Schließlich, ja, träumen sie aber trotzdem vom Reichtum und von einem Leben mit Glück und Geld, am besten auf einer Karibikinsel. Und die Frage ist natürlich, wie? Wie kann man zu Geld kommen, wenn man nicht wirklich einen Job hat. So schlagen sich die Männer, die beiden, eigentlich durch mit so Kleinkriminalität. Sie überfallen mal hier und da jemanden, sie halten jemandem ein Messer vor, sie überfallen einen Geldtransport, Sie verbringen dazwischen wieder Zeit im Knast, dann kommen sie raus, machen wieder irgendein Ding. Das geht eigentlich die ganze Zeit so. Das ist eigentlich die klassische Berufsverbrecherkarriere und die halt das geschnappt werden, naja, halt mal in Kauf nehmen. In der Zwischenzeit leben sie nicht unbedingt schlecht. Und eines Tages reicht ihnen das aber nicht mehr. Sie möchten abhauen, sie möchten wirklich das große Ding drehen, der Traum von dem großen Ding. Ja, und da planen sie dann. Diesmal soll es ein Banküberfall sein. Sie wollen richtig, richtig viel Geld mitnehmen. Ja, aber eigentlich sind sie erstens keine geübten Bankräuber. Zweitens brauchen sie dafür scharfe Waffen, also ein Messer reicht nicht. Drittens müssen Sie auch überlegen, wie Sie dann rauskommen aus der Bank. Sie haben sich das so einfach vorgestellt. Sie gehen da rein, legen die Knarre hin, sagen, gib mir das ganze Geld und dann gehen Sie raus. Pläne für die Zeit danach. Also was passiert, wenn Sie die Filiale verlassen? Machen Sie sich nicht. Sie denken nicht wirklich über irgendwelche
Konsequenzen nach?
Nein, nicht wirklich. Und vor allem nicht, wenn irgendetwas schiefgehen könnte. So, nun ist der 16. August. Wir machen wieder einen Zeitsprung. 1988. In Gladbeck auf der Schwechater Straße 38 befindet sich die Filiale der Deutschen Bank. Man muss, um da durchzugehen, erstmal durch alle möglichen Ladenlokale, durch so eine Einkaufspassage gehen, in der jede Menge Geschäfte sind und auch jede Menge Leute normalerweise. Allerdings sind Rösner und Degowski sehr früh. Sie kommen genau um 7:55 in der Filiale Schwechater Straße an. Und die befindet sich eben in so einem Atrium, wie ich schon sagte, mit ganz vielen Geschäften. Es gibt zwei Zugänge zu dieser Filiale. Und das Problem ist, dass, wenn man drinnen ist, man eigentlich nicht rausgucken kann und die Situation eigentlich nicht wirklich überblicken kann. Also bei einer normalen Bank kannst du ja sehen, da ist eine Straße, da kannst du flüchten, da ist eine andere Straße, da kannst du flüchten. Aber dadurch, dass es eben in einer Einkaufspassage liegt, ist die Sache völlig unübersichtlich.
Mhm.
Ne? Man kann theoretisch durch die eine versuchen zu flüchten, während durch die andere die Polizei eindringt. Also eine sehr schwierige Situation für Täter. Und sie betreten die Geschäftsräume ein bisschen zu früh, um 7:55. Die haben eigentlich noch nicht wirklich auf. Und ja, sie halten halt den Bankangestellten die Pistole an den Kopf und fordern Geld. Er soll alles packen, was er packen kann. Er packt ihnen 120.000 D-Mark ein. Ne, wenn man das mit heutiger, dann könnte man schon sagen, dass das so 130.000 sind, also Euro. Weil durch die Inflation ist das ja verändert. Und dann gehen sie eigentlich raus und alles wäre gut.
Aber?
Es hat einen Zeugen gegeben, und zwar ein Arzt. Der Arzt hat seine Praxis in dem Atrium eine Etage oben drüber. Und er hat gesehen, durch diese Glasfront, wie zwei Männer ihre Pistolen ziehen und in die Bank eindringen. Und er hat auch schräg in sicherer Entfernung beobachten können, wie diese die Bank zwingen, Geld herauszugeben. Er ruft um 8:04, also nach nur 9 Minuten nach Betreten, also etwa vielleicht 5 Minuten nach der Tat, die Polizei an in Gladbeck und sagt denen, dass die Bank überfallen ist. Und als Degowski und Rösner rauskommen, steht vor der Bank bereits die Polizei. Nun sind die beiden aber Schwerkriminelle und keine Schäflein, die das erste Mal ein Delikt begehen. Ihnen ist klar, dass sie jetzt nicht mehr entkommen können, weil die Polizei Waffen hat und das ist ihnen zu riskant. Deshalb drehen sie auf dem Absatz um, rennen in die Bank, schnappen die beiden Bankangestellten als Geiseln. Die Bank hat auch nicht ihre Tore jetzt zugemacht, um sich erstmal selbst in Sicherheit zu bringen, sondern die verließen sich darauf, die haben das Geld rausgerückt und jetzt hauen die Geiselnehmer ab. Das ist auch durchaus nicht gerade sehr klug gedacht. Denn in der Sekunde, als die beiden merken, dass sie da nicht mehr weiterkommen, rennen sie in die Bank, weil es der einzige offene Laden ist und nehmen die beiden als Geiseln. Sie geben außerdem einige Schüsse in der Ladenpassage ab und fordern von der Polizei Fluchtwagen, Handschellen und noch ein Lösegeld. Die Polizei ist jetzt also draußen und ruft über das Banktelefon regelmäßig in der Bank an. Und die Eingesperrten verlangen weitere Geldzahlungen. Insgesamt verlangen sie 300.000 Mark zusätzlich, damit sie die beiden Geiseln nicht erschießen. Tja, und nun passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Während die Polizei mit den Tätern verhandelt, mit den Eingeschlossenen und den Bankangestellten, kommt RTL. Hans Meiser von RTL ruft jetzt in der Bankfiliale an.
Nein.
Ja, er ist Journalist und erklärt den beiden Männern, ja, dass er eben der bekannte Hans Meiser von RTL ist und dass er gerne mit ihnen ein Interview jetzt führen würde.
Ist es denn der echte Hans Meiser oder ist das eine Finte?
Es ist der echte Hans Meiser. Er möchte für RTL Plus ein Telefoninterview mit Rösner führen. Und Rösner findet das eine klasse Idee. Und so gibt es dann tatsächlich das erste Interview mit den Entführern und Hans Meiser, das dann hinterher bei RTL Plus gesendet wird.
War das da schon RTL Plus oder war das da normal RTL?
Also bei mir steht RTL Plus, vielleicht hieß gesamt RTL, früher RTL Plus, ich weiß es gar nicht mehr. In der Zwischenzeit, die Polizei weiß davon nichts. Die bemühen sich sehr verzweifelt um die Beschaffung des Geldes, weil die können das ja auch nicht irgendwo her. Und die bekommen dann 300.000 Mark, also heute etwa 320.000, zusätzlich zu den 100, die sie schon haben. 120, die sie haben. Und ein Fluchtfahrzeug. Und die haben so lange verhandelt, die Polizei, dass es jetzt bereits 21:45 abends ist.
Oh Gott.
Die Geiseln waren also schon 14 Stunden in der Gewalt der Attentäter, der Geiselnehmer. Sie steigen in diesen Fluchtwagen ein und halten den Geiseln die Pistole an die Schläfe oder an den Hals, je nachdem. Und die Polizei lässt die auch abziehen. Allerdings haben sie sich auf eine wilde Flucht eingestellt. Und sie haben die wichtigen Straßen so präpariert, dass sie denen dann unauffällig folgen können. Das Dumme ist nur, dass sich Rösner und Degowski eben nicht wie normale Kriminelle verhalten, die einfach abhauen. Sie denken gar nicht daran, in Höllentempo die Stadt zu verlassen. Sie denken nicht im Traum daran. Sie fahren in die zur nächsten Geschäftsstraße und holen sich was zu essen und vor allem viel Alkohol. Der Rösner geht in die nächstbeste Imbissbude, hält dem Imbissbesitzer die Knarre gegenüber und sagt, du machst mir jetzt das und das fertig, und das macht er dann auch. Danach geht er noch in eine Apotheke, kauft Schlaftabletten und dann überlegt er sich, dass das Auto vielleicht mit einem Peilsender ausgestattet sein könnte, und er versucht eben, ein neues Fahrzeug zu rauben. Sie merken aber, dass das Auto, das er rauben will, auch offensichtlich von Polizei in Zivil bedient wird und dass die Insassen bewaffnet sind. Und daraufhin ergreift dann der Rösner die Flucht. Sie kriegen jedoch ein neues Fahrzeug, und da merkt man, jetzt kommen die ganzen Fehler der Polizei, die natürlich versucht, die Täter zu stellen. Sie müssen mit dem neuen Fahrzeug nämlich tanken. Das tun sie auf der Horster Straße in Gladbeck. Und da steht dem Rösner ein Polizist im Weg. Und dem entwaffnet er. Dem nimmt er jetzt seine Waffe ab. Und außerdem nimmt er dem auch noch das Polizeifunkgerät ab.
Okay.
Ja, nun fahren die beiden Männer mit einem weiteren Fahrzeug, das sie geraubt haben, das aber absichtlich denen in den Weg gestellt worden war, um sie zu animieren, dieses Fluchtauto zu besteigen. Und in dieses steigen sie. Es hat aber einen Peilsender. Und nun passiert, kurz vor Münster halten sie an und Rösners Freundin Marion Löblich steigt in den Wagen.
Ja, das war gerade meine Frage, ob der noch mit der zusammen ist. Aber anscheinend ja.
Ist sie. Sie fahren über die A1 von Osnabrück nach Bad Oeynhausen und dann wieder zurück nach Hagen. Also sie fahren eigentlich kreuz und quer und überschreiten dabei die einzelnen Bundesstaaten. Das Problem dabei ist natürlich, dass jedes Mal, sobald sie die Grenze überqueren, einfach eine andere Polizei eigentlich zuständig ist.
Das macht es dann auch wieder schwieriger, zumindest in der Zeit, ne?
Ja. Das Mädel hat in Bremen Verwandte, und zwar in dem Ortsteil Bremen-Fegesack. Dort gibt es allerdings auch eine sehr schicke Modeboutique, und sie möchte jetzt endlich einkaufen. Sie träumt von teuren Klamotten und geht also jetzt in die Boutique, die sie selber kennt, und deckt sich dort mit richtig tollen Sachen ein. Der Degowski bleibt die ganze Zeit alleine bei den Geiseln. Die anderen haben das Auto mit den Geiseln verlassen. Man würde doch jetzt eigentlich denken, man versucht einen Zugriff.
Ja, aber das machen die nicht.
Nein. Sie steigen also nach dem Einkauf in der Boutique wieder alle ins Auto und fahren weiter mit dem Auto durch Bremen, bis sie im Ortsteil Huckelriede ankommen. Es ist jetzt bereits der 17. August, also schon einen Tag später. Sie waren also schon die ganze Nacht unterwegs. Es ist jetzt 19 Uhr und es ist eben der Zeitpunkt, als der kleine Giorgio, der 14 Jahre alte Junge, mit seiner Schwester im Bus sitzt und die beiden einsteigen.
Ja, und da schließt sich der Kreis schon wieder vom Anfang.
Da schließt sich der Kreis. Ja, da passiert aber jetzt das Nächste. Die Bremer Presse kommt. Die Bremer Presse möchte jetzt mit Rösner sprechen und mit Dugowski sprechen und starten tatsächlich in dem vollbesetzten Bus, in dem alle 32 Insassen als Geisel genommen werden und der Busfahrer, und kriegen nun tatsächlich das nächste Interview mit Kamera und Live-Übertragung. Auch die beiden Geiseln aus der Bank werden jetzt interviewt. Während die ganze Zeit die Geiselnehmer ihnen die geladene Waffe an den Kopf halten und man sieht, dass sie den Finger am Abdruckzug haben.
Die genießen schon echt die Aufmerksamkeit, oder? Also die finden das irgendwie gut, ne?
Ja, ich denke, dass sie das als Schüler in ihrer Klasse wahrscheinlich genauso gemacht haben. Die genießen die Aufmerksamkeit, ganz genau. Ja, irgendwie sind fünf der Leute, sitzen sehr viele alte Leute. Wenn man also auf die Bilder guckt, sieht man, dass sehr viele alte Leute in dem Bus sitzen. Und sie lassen dann tatsächlich fünf Leute frei. Möglicherweise die, die wirklich am gebrechlichsten sind.
Aber nicht die Kinder.
Nein, nicht die Kinder. Und dann fahren also Degowski, Rösner und Löblich mit nur 29 Geiseln weiter und lassen jetzt tatsächlich die beiden Bankangestellten frei, die offenbar wirklich am Ende ihrer Kraft sind. Die sind ja nun schon mehr als 36 Stunden in der Gewalt. Und zwar deshalb, weil zwei Journalisten sich anbieten, im Austausch zu kommen. Also das wird das multimediale Ereignis der 80er Jahre. Zwei Journalisten nehmen den Platz der Geiseln ein, freiwillig.
Hm.
Ja, bei der Gelegenheit muss Rösners Freundin allerdings die Marion aufs Klo. Sie geht an einer Tankstelle aufs Klo. Sie möchte das nicht im Bus erledigen, das Geschäft.
Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, die Bustoiletten sind das Letzte.
Das ist ein Linienbus, der hat keine Bustoilette.
Noch schlimmer.
Ich glaube, die Leute müssen wahrscheinlich einfach so machen, in ihre Hose und in ihre Kleider. Denn es gibt kein Halten, es gibt keine Klopause, nichts. Sie jedenfalls möchte auf ein richtiges Klo gehen. Und jetzt passiert etwas, das die Sache verkompliziert. Zwei Polizisten sitzen und sind bereits an dieser Autobahngaststätte eingelagert worden sozusagen. Sie sehen, wie die Löblich kommt und nehmen sie fest. Man würde denken, oh, das ist doch super. Hinterher wusste übrigens keiner mal, wer die Anweisung dazu gegeben hat. Möglicherweise kamen die Polizisten von alleine auf die Idee, man weiß es gar nicht genau. Aber Rösner und Degowski merken jetzt, dass die Marion fehlt und werden nervös.
Mhm.
Ja, und jetzt ist die Frage, ob wir nicht jetzt vielleicht einen Cut machen sollten.
Ja, das finde ich ist ein spannender Cut.
Ja gut, weiteres gibt es dann in der zweiten Folge.
Weil das hier ein Zweiteiler wird.
Weil das ein Zweiteiler wird und es passiert jetzt einfach noch sehr viel und das schlimme Geschehen kommt sozusagen erst noch. Denn bis jetzt ist es eigentlich eher mehr so ein Heldenstreich, ne, von so Knackis.
Aber so Bonnie und Clyde mäßig.
So Bonnie und Clyde mäßig, aber man könnte dem auch noch einen gewissen Abenteuer-Nimbus noch zugestehen, wo man auch noch gewisse Sympathie mit den Tätern vielleicht noch haben kann, so schrecklich die Sache sein mag, ne? Aber es kommen dann halt die wirklich schlimmen Dinge im nächsten Teil. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt. Ich hoffe, ihr genießt eure Sommerferien und euren Urlaub und habt nichts wirklich Dramatisches, was euch dabei zustößt.
Ja. Ja, danke, ihr Lieben, dass ihr uns so pusht quasi. Wir haben jetzt so ein paar Meilensteine geschafft und unsere Zahlen steigen ganz gut. Wir geben uns weiterhin sehr viel Mühe, aber es ist toll, dass wir auch positives Feedback geben. Natürlich sind wir auch für Kritik offen, aber so ein paar liebe Worte tun auch mal gut.
Genau, das ist die richtige Mischung. Kritik und liebe Worte, das ist die richtige Mischung.
Ja, gut, ihr Lieben. Dann heißt es bis zum nächsten Mal bei
Fischenkohle,
Currywurst
und Mord.
Und Mord, genau. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.